Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Achten Sie eigentlich darauf, beim Einkaufen regional einzukaufen? Oder auch Fleisch ja, aber selten und wenn dann Biofleisch? Eier nur aus Freilandhaltung? Käse nur von glücklichen Kühen? Ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber wenn Sie da jetzt immer innerlich genickt haben, dann machen Sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach was vor, weil die Zahl derer, die in Umfragen behaupten, Bio einzukaufen, die Zahl, die deckt sich überhaupt nicht mit den realen Marktanteilen von Bioprodukten. Die Mehrheit redet also anders, als sie handelt. Und das bringt meinen nächsten Gast ziemlich auf die Palme. Willi Krämer-Schillings, besser bekannt als Blogger Bauer Willi. Guten Tag, Herr Bauer Willi, nenne ich Sie. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag, Herr Rapunzel.
Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch, ich bin es satt. Und ich habe so gedacht, naja, aber das ist doch eigentlich ziemlich normal, dass Menschen die eigenen guten Taten überbewerten. Also einmal im Jahr gespendet, schon hält man sich für engagiert. Einmal Biofleisch gekauft, dann hält man sich für nachhaltig. Einmal jemand über die Straße geholfen, das kann man wochenlang davon erzählen. Warum ärgert Sie das so?
Weil das Konsequenzen für unsere Produktionsweise hat. Ganz einfach, wissen Sie, ich bin ja konventioneller Bauer, also ein böser konventioneller Bauer. Da gibt es im Gegensatz dazu ja die guten Biobauern. Und als konventioneller Bauer werde ich immer wieder auch von der Gesellschaft angegriffen. Ich muss mich fast dafür entschuldigen, dass ich Lebensmittel produziere. Und das nervt mich einfach. Oder noch mehr, es ist eigentlich ein gesellschaftlicher Klimawandel, der stattgefunden hat, der auch meine Berufskollegen dazu bringt, dass sie bald keine Lust mehr haben, für diese Gesellschaft eine gesellschaftliche Leistung oder auch Lebensmittel zu produzieren.
Das heißt, ich spitze mal zu, solange die Mehrzahl im Menschen im Supermarkt nach dem Billigsten greift, da wollen Sie dann auch bitteschön Lob dafür, dass Sie enge Ställe haben und effiziente Produktion, Lob für Monokultur statt Artenvielfalt, Lob für zu große Ackerflächen, wenn der Mutterboden im Sommer wegweht, egal, aber es war billig.
Ja, genau, Herr Rappert. Genauso wie Sie schildern, ist es ja in der praktischen Landwirtschaft. Nein, der Bürger, ich differenziere da zwischen Bürger und Verbraucher, der Bürger stellt hohe Anforderungen an uns, beschimpft uns in ähnlicher Art und Weise, wie Sie das gerade auch gemacht haben, um dann aber beim Discounter, beim Aldi oder Lidl oder Rewe oder Edeka eben unsere preiswerten Lebensmittel einzukaufen. Wir können auch anders. Wir können mehr Artenschutz, wir können mehr Klimaschutz, wir können auch eine vielfältige Fruchtfolge, das können wir alles. Der Punkt ist nur, das muss auch irgendjemand bezahlen. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was uns der Bürger sagt und was er von uns haben möchte, und dem tatsächlichen Einkaufsverhalten des Verbrauchers, das ist das, was wir als Landwirte einfach nicht schaffen können. Wir können nicht mehr Klimaschutz oder noch mehr Artenschutz oder was auch immer oder noch mehr Bio, wenn es der Bürger nachher nicht haben will. Wunderbares Beispiel ist doch der Rückgang an verkauften Bioprodukten, wie er im Augenblick ist. Alle haben doch vorher gesagt, ja, wir sind ja gerne bereit, mehr dafür zu bezahlen, wenn. So, jetzt kommt die Nagelprobe, Lebensmittel werden teurer und der Absatz an Bioprodukten sinkt.
Da haben Sie ja
mein Berufskollege Manfred, der hat vor 3 Jahren umgestellt auf Bio.
Ihr Nachbar.
Der Nachbar, ja, ein guter Freund von uns, mit dem haben wir auch eine Maschinengemeinschaft. Und der guckt natürlich jetzt in die Röhre und macht sich Sorgen, ob er mit dem Umstellen auf Bio überhaupt den richtigen Weg gegangen ist.
Nun kommt der Clou, dass Sie als Landwirt natürlich, oder was heißt natürlich, Sie halten, das wird in Ihrem Buch deutlich, wenig von immer neuen Vorschriften, immer neuen Auflagen. Sie haben dann aber Lob übrig, ausgerechnet für Cem Özdemir, den grünen Landwirtschaftsminister, also quasi Symbolfigur für Verbote und Vorschriften. Aber der sagt, Lebensmittel müssen teurer werden. Geht's nur über den Preis?
Lebensmittel sind ja teurer geworden. Was ist die Reaktion, dass die Leute sagen, die Lebensmittel sind zu teuer? So, dann gibt es wieder Leute, die mir sagen, passt mal auf, eure Lebensmittel sind ja nur so billig, weil ja die externen Kosten nicht internalisiert werden. Und dann sage ich, dann macht's doch. Geht doch hin und schlagt diese externen Kosten auf unsere Lebensmittel drauf. Dann werden die natürlich teurer. Und dann sagt genau der gleiche Mensch zu mir, ja, aber wenn die so viel teurer werden, dann kann sich ja keiner mehr die Lebensmittel leisten. Ja, was denn jetzt? Sehen Sie, das ist eben das Dilemma der Essensmacher, also der Untertitel in meinem Buch.
Der Untertitel, der lautet Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wir können nicht noch mehr Klimaschutz. Da werden
doch,
vielleicht manche widersprechen.
Doch, nein,
nicht ohne es bezahlt zu bekommen. Da können wir nicht noch mehr machen. Sie wollen es also gezahlt bekommen, weil Sie es nicht für sich selber, sondern für die Gesellschaft tun. Ist das denn richtig? Ich habe vorhin auch so spöttisch geredet von den viel zu großen Ackern, wo dann der Mutterboden wegweht, weil die Felder zu groß sind, weil keine Hecken angelegt sind, weil mit Unkrautbekämpfungsmitteln wie Glyphosat, die dafür sorgen, dass der Boden blank und angreifbar ist. Sie täten es schon auch für sich selbst.
Ich glaube, Sie verstehen mich bewusst oder unbewusst falsch. Ich sage, ich kann meinen kompletten Betrieb umstellen auf Naturschutz oder Klimaschutz. Kann ich. Die 40 Hektar nichts anderes machen als nur Klimaschutz und Naturschutz. Ich muss aber von diesem Betrieb leben können. Und das ist keine Geldgier, sondern ich habe nur diese 40 Hektar und auf denen kann ich Lebensmittel anbauen oder Naturschutz machen oder Klimaschutz oder was auch immer. Aber diesen Dreiklang Lebensmittel und Klimaschutz und Naturschutz zueinander zu bringen, das ist ausgesprochen schwierig. Zumal ich ja meine Familie davon ernähren muss. Also wenn es heißt, öffentliches Geld für öffentliche Leistung und ich erbringe eine öffentliche Leistung, ja, wenn dieser Satz stimmt, dann muss es dafür auch öffentliches Geld geben. Das hört sich jetzt bei Ihnen so an, als wäre ich geldgierig. Nein, ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb, von dem ich meine Familie ernähren muss oder jeder andere auch. Er kann die Alternativen, die von uns gewünscht sind, leisten. Aber das hat Konsequenzen.
Meine Fragen, die ich Ihnen stelle, sind natürlich ähnlich streitlustig, wie Ihr Buch geschrieben ist. Ja. Und so möchte ich auch weitermachen, weil wenn Sie sagen, es geht eigentlich nur über höhere Preise, gleichzeitig sich aber verbieten, dass die Politik sich in den Markt einmischt, ja, dann bleibt es halt bei der Situation, dass Landwirte mit Aldi, Lidl und Co. verhandeln müssen und die Preise niedrig bleiben, oder?
Können Sie mir bitte schön sagen, wie die Politik Preise machen soll oder will, wie sie das machen will? Ich sage es nicht, dass sie nicht in den Markt eingreifen soll. Sie soll die Rahmenbedingungen setzen, aber der Lebensmitteleinzelhandel ist doch derjenige, der uns die Preise absenkt, bis das Blut spritzt. So, was stelle ich fest? Schon bei der alten Regierung, Frau Merkel hat den Lebensmitteleinzelhandel eingeladen, mit der Konsequenz, dass der die ausgelacht hat. Und das Gleiche wird mit Herrn Özdemir passieren. Die Chefs von Rewe und Edeka lassen sich doch nicht von der Politik sagen, wie sie die Preise macht. Also ich weiß nicht, ich verstehe gar nicht, wie sie auf die Idee kommen können, dass die Politik Preise macht. Sie muss die Rahmenbedingungen setzen, ja. Und die Lebensmittel sind teurer geworden, aber aus ganz anderen Gründen als die, die Herr Özdemir genannt hat. Und dass die höheren Preise uns Landwirten den Gewinn erhöhen, ist ja auch ein Märchen. Sie sind höher geworden, aber das hat uns Landwirten überhaupt nichts gebracht. Das sehen Sie die Schweinehalter, die im Augenblick reihenweise aufhören und in Insolvenz gehen, weil eben die Preise nicht bei den Landwirten ankommen.
Das Bestimmen von Rahmenbedingungen würde ich jetzt schon auch als Eingreifen in den Markt begreifen.
Richtig.
Okay, dann doch. Was wären denn dann Rahmenbedingungen gesellschaftlich und politischer Art und Weise, dass man sagen kann, okay, so kriegen wir dann wirklich eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft hin?
Genau. Also ich habe zweimal an einem Workshop teilgenommen mit dem Bundesamt für Naturschutz. Das war ein Workshop zwischen Naturschützern und Landwirten. Wir waren 3 Landwirte und 21 Naturschützer. Also eine sehr ausgewogene Situation. Das war jetzt Ironie.
Habe ich verstanden.
Gut. Und in diesen beiden Workshops ist zum Ausdruck gebracht worden, macht Naturschutz zum Betriebszweig. Und zwar so, dass wir mit diesem Betriebszweig Naturschutz auch tatsächlich planen können. Dass wir den in die Fruchtfolge integrieren können. Und dass es für diesen Betriebszweig, genau wie bei Zuckerrüben oder Raps oder Weizen, einen Output gibt, einen finanziellen Output. Wenn ich Zuckerrüben verkaufe, bekomme ich dafür Geld. Wenn ich Weizen verkaufe, bekomme ich dafür Geld. Und wenn ich statt 5 Hektar Zuckerrüben 5 Hektar Naturschutz mache, dann müssen mir diese 5 Hektar zumindest mal das gleiche Entgelt einbringen wie die 5 Hektar Zuckerrüben. Kann man das
ja nicht
nachvollziehen?
Natürlich. Und der Gedanke ist ja auch nicht völlig neu. Also Prämien für brachliegende Felder gibt es ja, aber die reichen nicht aus, sagen Sie.
Stopp. Nicht Prämien, sondern Geld für Leistung. Wir erbringen eine Leistung. Prämien hört sich wieder so an wie Almosen. Ich will keine Almosen. Ich will auch keine Subventionen. Das regt mich auch wahnsinnig auf. Ich möchte für das, was ich auf meinem Feld tue, auf meinem Hof tue oder in den Ställen tue, will ich ein Entgelt für meine Leistung und nicht irgendeinen Almosen, weil man der Meinung ist, das wäre eine gesellschaftliche Leistung. Sondern ich erbringe eine Leistung und die muss entgolten werden. Punkt, Ende, aus. Klar genug?
Das war sehr klar. Und daran merkt man auch schon, dass es Ihnen auch um eine Kommunikation geht. Sie schreiben, wir haben jetzt nur über einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Buch geschrieben, Sie schreiben über ein Kommunikationsproblem zwischen Stadtmenschen und Landmenschen. Und nachdem Sie, ich würde sagen, so gute 250 Seiten lang die Verbraucher etwas beschimpfen in Ihrem Buch, beschimpfen Sie danach auch noch Kollegen, beschimpfen die Medien, beschimpfen die Politik. Also es ist ein kleiner Rundumschlag und wagen dann aber doch einen kleinen optimistischen Ausblick so aufs Jahr 2040. In einem Satz, wie sieht dann die Landwirtschaft aus, damit wir doch zufrieden sein können?
Ich sehe die Landwirtschaft in 2040 in drei verschiedenen Punkten. Es gibt eine Landwirtschaft, die Masse macht, zu niedrigsten Preisen. Das wird sehr schwierig für viele, da weiter mitmachen zu können. Ich sehe als zweites, und das ist die Hoffnung, eine große Reihe von unterschiedlichen Nischenproduzenten, die für sich ein erfolgreiches Geschäftsmodell gefunden haben, mit dem sie auch die nächsten 10 oder 20 Jahre existieren können. Bei uns zu Hause, unser Sohn ist 32, der hat ein Geschäftsmodell, wo ich sage, da kann er wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre mit überleben. Und das Dritte, und das ist etwas, das müssen die Hörer auch hören, da sehe ich eben, dass es industrielle Produktion gibt von zum Beispiel Laborfleisch oder Kunstmilch oder auch Alternativen zu heutigen Lebensmitteln. Ich sage nur einmal einfach Haferdrink. Also Produkte, die mit Landwirtschaft als Primärproduzenten fast nichts mehr zu tun haben. Aber das werden dann Konzerne sein. Und ob das unseren Mitbürgern gefällt, wage ich mal zu bezweifeln. Also unser Sohn hat sich für den zweiten Weg entschieden und wird, denke ich, damit auch die nächsten 20, 30 Jahre hoffentlich existieren können.
Nur Daumen hoch oder runter, ist das, was Sie gerade prognostiziert haben, ist das dann eine ökologische, nachhaltige Landwirtschaft?
Daumen quer.
Daumen quer. Dann hoffen wir mal, dass er vielleicht doch nach oben wandert. Bauer Willi war das, also Willi Krämer Schillings. Wir haben gesprochen über Ihr Buch Satt und Unzufrieden, Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Erschienen ist es im Westend Verlag für 24 Euro. Ein ziemlich streitlustiges Buch und es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu streiten. Dankeschön für den Besuch im Deutschlandfunk Kultur.
Mir hat der Streit auch Spaß gemacht.
Sehr schön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.